In diesem Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation, und die Reformation ist ja aus unserem Lande, ist ja in unserem Lande geschehen, von uns ausgegangen, und so ist die Welt zu Gast in Wittenberg. Und es gibt ganz viele Dinge, den Kirchentag ganz groß, Sondergottesdienste, Pilgerreisen zu den Lutherstädten. Alles dreht sich um Martin Luther. Es gibt sogar eine Playmobil-Figur für Kinder, habe ich dabei. Martin Luther mit Bibel. Ihr lieben Kinder, könnt ihr euch schenken lassen. Ist sogar, glaube ich, die meist verbreitetste Playmobil-Figur überhaupt auf der Welt jetzt schon. Ja, da kann man dann schön spielen. Hallo, hallo, ich bin Martin Luther und so. Wenn ihr das jetzt hättet, könntet ihr euch die Zeit gut vertreiben. Die Reformation ist aber offensichtlich kein einmaliges Ereignis aus grauer Vorzeit, sondern ein Thema, das nach wie vor viele Menschen beschäftigt. Es war vor 500 Jahren, am 31. Oktober des Jahres 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte. Also man sagt, er hat sie an die Schlosskirche zu Wittenberg angenagelt. Einige bestreiten das mittlerweile. Auf alle Fälle hat er sie an diesem Tag veröffentlicht und hat sie auch dem Bischof, dem Erzbischof von Mainz geschickt. Und er wollte damit eigentlich erreichen, dass sich die katholische Kirche erneuert, dass sie sich reformiert. Das ist ihm aber damals nicht gelungen. Sie wollten nicht. Und dadurch ist eine neue Kirche, die evangelische Kirche, entstanden. Aus diesem Grund, denke ich, ist es, dass Martin Luther in diesem Jahr so groß gefeiert wird. Aber ich glaube, ihm selbst hätte das überhaupt nicht gefallen. Es ging ihm nämlich dabei nie um sich selbst, sondern immer um Jesus Christus und seine Botschaft. Er sagte damals: Ich bitte, man wolle meinen Namen verschweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen nennen. Was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein. So bin ich auch für niemand gekreuzigt. Paulus wollte nicht dulden, dass die Christen sich paulinisch oder petrinisch nennen, sondern Christen. Wo käme ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen benennen soll? Also daraus kann man, glaube ich, nicht sagen, wenn man nicht will, dass sich die Christen lutherisch nennen. Luther haben wir es daher auch zu verdanken, dass die neue Kirche nicht nach ihm benannt wurde, sondern nach dem Evangelium von Jesus Christus. Deshalb heißt das heute evangelische Kirche. Luther wollte nicht im Zentrum stehen, weil er in dem, was er entdeckt hatte, eigentlich auch nicht sein eigenes oder ein neues Gedankengut sah, auch keine neue eigene Theologie. Er sah sich vielmehr als ein Wiederentdecker, der etwas Altes, längst Bekanntes, aber durch die Jahrhunderte leider total Verschüttetes wiederentdeckt hat, nämlich das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, die gute Botschaft, dass Jesus in diese Welt kam, aus lauter Liebe, die Gott zu den Menschen hatte, um für die Menschen am Kreuz zu sterben, für ihre Sünden, um sie mit Gott zu versöhnen. Gott schenkt Gerechtigkeit und fordert sie nicht von uns ein. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte bei uns, sondern bringt es erst in den Gläubigen hervor. Das bedeutet für Luther Rechtfertigung aus dem Glauben. Der Christ ist ein von Christus Befreiter. Das ist die mächtigste Botschaft der Welt und das ist der wahre Schlüssel zur Reformation und warum wir in diesem Jahr viel Grund haben zu feiern. Nicht Luther, sondern das Wiederentdecken dieser fantastischen kraftvollen Botschaft. Luthers Motto war, zurück zu den Quellen, ad fontes, zu den Ursprüngen. Er wollte das Alte wieder ausgraben, so wie vor ihm John Wycliffe oder Johannes Huss, sah er deshalb in der Bibel die authentische Quelle für das Wirken Gottes in dieser Welt. Und deshalb war Luther so ganz, war ihm diese Bibelübersetzung so wichtig. Und dass er es auch genau übersetzte. Und dass er gut wiedergeben konnte, was Gott durch sein Wort die Bibel zu uns sagt. Und er sagt, wo das Wort Gottes nicht gepredigt wird, da wird das Volk haltlos. Da verliert es seinen Halt. Ja, und deshalb sein Motto, die Bibel im Zentrum, allein die Bibel. Und ihre Autorität wurde eben immer schon in Frage gestellt, war bei den Mächtigen nie beliebt, weil sie immer lieber ihre eigenen Gebote aufstellen wollten. Deshalb wurde immer wieder auch die Verbreitung der Heiligen Schrift unterbunden und verboten über die Jahrhunderte und behindert. Aber diese Botschaft, die er aus der Bibel gewonnen hatte, die gab Martin Luther so viel Freiheit, gegen alle anderen Meinungen aufzustehen, auch gegenüber der Kirche, das Wort, die ja mächtig war und einflussreich, auf dem Wort zu bestehen. Sein Gewissen war gebunden an das Wort Gottes. Und was Luther damals entdeckt hat oder wiederentdeckt hat, das ist bis in unsere Zeit bedroht. Die Bibel wird begraben unter haltloser Kritik und unter vielen Gegenbotschaften. Und mit der Bibel geht aber auch die Botschaft von der Rechtfertigung durch den Glauben verloren. Deshalb gibt es heute, glaube ich, auch so viele Umdeutungen dieses Zentrums des Evangeliums, viele neue Theologien. Und es steht viel auf dem Spiel, das Erbe der Reformation, vor allem aber das Erbe der Bibel, des Wortes Gottes. Und deshalb möchte ich heute mit uns diese zentrale Botschaft, die Luther wiederentdeckt hat in der Bibel, mit uns betrachten, die ihm damals wichtig war. Er hat sie entnommen dem Römerbrief, aber die Botschaft steht auch sehr komprimiert nochmal zusammengefasst im Philipperbrief, der zurzeit in der kommenischen Bibellese gelesen wird. Und darum möchte ich diesen Text gerne mit uns heute Morgen betrachten. Er steht im Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Paulus schreibt dort: Na gut. Hoffen wir, dass nichts passiert und lassen es mal so. Also, Philipper 3, Abvers 7. Okay, das habe ich befürchtet. Philipper 3, Paulus schreibt: Aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen willen mir alles wertlos wurde. Und ich betrachte das alles als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne und in ihm meine Heimat finde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, in der Hoffnung zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Paulus macht hier eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Alles, sagt er, was ihm früher wertvoll war, was ihm Gewinn war, erscheint ihm nun wertlos und als ein Verlust. Das bringt uns zu der Frage, was ist denn für dich im Leben wertvoll und ein Gewinn? Was ist erstrebenswert? Was würdest du gerne festhalten? Vieles, was hier in der Welt ein Gewinn ist, das wird einmal bei Gott wertlos sein. Während andere Dinge, die unter Umständen in dieser Welt nicht viel zählen, vor Gott Bestand haben werden. Wir merken an Paulus auch, was wir für wertvoll halten oder für wertlos ansehen, das kann sich im Laufe unseres Lebens verändern. Manchmal kommt es auch zu einem radikalen Wandel unserer Wertvorstellungen. Es sind oft die Krisen des Lebens, die uns dazu führen, unsere Wertvorstellungen zu überprüfen und auf einmal zu merken, was mir bisher so überaus wichtig war, ist doch im Grunde ohne Bedeutung, wenn ich dann vor Gott stehe. Genau diese Erfahrung macht Paulus. Es kommt zu einem radikalen Wandel der Wertvorstellungen, sowohl bei Paulus als auch bei Martin Luther. Das geschieht, als Jesus Christus in ihr Leben tritt. Bei Paulus war dieses einschneidende Erlebnis damals vor Damaskus, als sich Jesus Christus ihm in den Weg stellt. Die Bibelkundigen wissen, dass er fällt dort vom Pferd und wird für eine Zeit lang, ein paar Tage blind. Und als er wieder sehend wird, erkennt er auch seine eigene Selbstgerechtigkeit und die Falschheit seines bisherigen Weges. Und hier im Philipperbrief blickt Paulus zurück auf sein religiöses Leben als Pharisäer. Er war ja einer der bestausgebildeten Schriftgelehrten und er versuchte mit viel eigener Kraft das Gesetz Gottes zu erfüllen und vor den Menschen gut dazustehen. Und er beschreibt dann, wie das alles für ihn zu Dreck wurde, als er das Evangelium erkannte. Denn dort geht es um den Opfertod Jesu im Glauben anzunehmen und dadurch vor Gott gerecht zu werden und die Vergebung zu empfangen und die Liebe Christi zu erfahren und die Liebe Gottes zu erfahren. Und zwar als ein Geschenk von Gott und nicht für eine als Gegenleistung für gute Werke und Religiosität. Und von diesem Standpunkt aus zieht Paulus die sehr ernüchternde Lebensbilanz über seinen bisherigen Lebensstil und sagt, all meine Ausbildung, mein Studium, mein Erfolg, mein Ansehen, mein Eifer, mein Streben, alles Dreck. Und ähnlich wie Paulus hat es auch Luther in seinem Leben gesehen, als er zurückblickt. Er sagt einmal, es ist wahr, ich bin ein frommer Mensch gewesen und habe meinem Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen und Beten, Lesen und anderer Arbeit. Doch als ihm dann die Botschaft des Evangeliums einleuchtete, da sagte er, da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. So ein Unterschied war das für ihn. Und so erlebt auch Paulus die Umwertung aller Werte, was früher war, das gilt nicht mehr. Nur noch Christus zählt. Und wie radikal diese Wende war, das wird an der Wortwahl deutlich, die so drastisch ist, dass die meisten Bibelübersetzungen sich überhaupt nicht trauen, das auszusprechen, was Paulus schreibt. Denn was hier mit Dreck so vornehm übersetzt wird, das sind die Ausscheidungen, die die Lebewesen nach der Verdauung verlassen. Und was er also sagt, ich halte all das Alte für Scheißdreck. Das ist nichts wie Scheiße. Das ist krass. Und vorher, ein paar Tage vorher, ein paar Zeilen vorher im Philipperbrief, sagt er auch, und die Leute, die das verkündigen und die dazu ermutigen, so zu leben vor Gott mit den eigenen Werken, das sind Hunde, das sind böse Arbeiter. Und die beschneiden nicht, die zerschneiden, die zerstören die Botschaft Gottes. Also der ist unheimlich krass und drauf. Warum? Weil es hier wirklich um die Mitte des Evangeliums geht. Und diese Worte fallen eigentlich noch mehr auf, wenn man den ganzen Philipperbrief liest und wenn man merkt, wie freundlich und liebevoll der ganze Rest des Briefes geschrieben ist und wie sehr sich Paulus mit der Gemeinde in Philippi verbunden fühlt, dass er dann aber hier so hart wird. Und vielleicht denkt sich mancher, ja, übertreibt das Paulus nicht ein wenig? Würdigt er sein früheres Leben? Sollte also nicht doch zu wenig? So schlecht war das doch jetzt auch gar nicht. Das möchte Paulus auch gar nicht sagen. Im Grunde genommen geht es ihm gar nicht um das frühere Leben, sondern um zu zeigen, was wirklich in Christus, was Christus bedeutet. Das möchte er herausstellen. Die Gemeinde, die in Philippi und die Gemeinde, die Paulus gründet, die soll anders sein als ihre Umgebung. Eine Kontrastgesellschaft, die aus der Gnade Gottes heraus lebt. Und die droht jetzt wieder so zu werden wie alle anderen auch. Dass sie nämlich stolz sind auf ihre Werke und ihre Leistungen und dass sie gut dastehen wollen vor den Menschen und sagen, guckt uns mal an, was wir für fromme und für gute Leute sind. Alles gute Menschen, die die Gnade Gottes besonders verdienen. Und genau deshalb sagt ja Paulus von sich auch, also ich bin der Letzte, der die Gnade Gottes verdient. Ja? Es gibt nichts, was ich vor Gott vorzuweisen hätte. Und er schreibt seiner Gemeinde, macht euch nicht dieser Welt gleich. Und damit ist eben gemeint, alle Menschen wollen eigentlich voreinander gut dastehen. Ob es ihnen dann gelingt, was sie dann wirklich machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber das wollen sie. Und die Gefahr, deshalb in den religiösen Sumpf zurückzukehren, ist immer gegeben. Zu gern will der Mensch vor Gott etwas vorweisen. Was könnte er vorweisen? Die Juden haben es versucht, durch Gesetzestreue und durch Schriftkenntnis, durch Sabbathalten, Speisegebote, Beschneidung. Das sagt auch Paulus und sagt, das war es aber nicht. Im Mittelalter hatten die Menschen auch große Angst, Gott nicht zu genügen. Da gab es dann andere Dinge aus der katholischen Kirche, dass man beichten ging und dann Bußhandlungen tat, dass man Ablass bezahlte, dass man Rosenkränze betete, Pilgerwege ging oder fastete, auch um zu zeigen, Gott, ich bin doch ein frommer Mensch, ich habe es verdient, dass deine Gnade in mein Leben hineinkommt. Aber die Evangelischen, stehen die nicht auch in der Gefahr, wieder etwas vorweisen zu wollen? Was kann ich vorweisen, wenn ich vor Gott trete? Kann ich vielleicht sagen, ich bin als Kind getauft? Ich war regelmäßig beim Abendmahl oder im Gottesdienst? Ich bin eingetragenes Kirchenmitglied? Ob all das Gott irgendwie beeindrucken wird? Paulus würde sagen, alles Dreck. Aber wir Freikirchler, sind wir ausgenommen? Könnten wir nicht auch sagen, ja, wir wollen was vorweisen? Wir kommen ja häufiger noch wie die anderen zum Gottesdienst. Ja, wir lesen stille Zeit, wir lesen die Bibel, wir beten, alles gute Sachen. Ja, wir zahlen mehr Spenden als die anderen. Aber nichts von dem, hat irgendeine Bedeutung bei Gott. Nicht, wenn wir von ihm geliebt und anerkannt werden wollen. Das geht nur allein durch Christus und unsere Beziehung zu ihm. Und das war Paulus so unglaublich wichtig und auch Martin Luther, als er das entdeckt hat. Und es ist ja sogar so, dass nicht nur die religiösen Leute Gott etwas vorhalten wollen und vorweisen wollen, dass sie gute Menschen sind. Die versuchen das mit religiösen Werken. Aber viele Menschen leben heute eine ganz andere Art von Werkgerechtigkeit. Sie versuchen, der Garant ihres eigenen Lebens zu sein, ihr Leben zu bauen und zu zeigen, guckt euch an, wie ich mein Leben führe, das ist doch toll. Sie sind Selbstoptimierer, die sich selber bezeugen und selber zeigen. Sie Sinn und Inhalt für ihr Leben versuchen sie aus sich selbst heraus zu schaffen. Man muss sein Bestes geben. Das wird in der Leistungsgesellschaft millionenfach täglich gebetet und auch gelebt. Leiste was, dann bist du was, dann zeigst du was. Und am Ende vor Gott, der wird das doch irgendwie sehen und anerkennen. Und was, wenn Gott gar nichts, was wir leisten können, am Ende wirklich anerkennen kann? Es ist ja sogar lustig, dass manches herangezogen wird, was gar nicht sein dürfte. Ein Atheist hatte einmal über seiner Tür ein Hufeisen hängen, worauf einer kam und sagt, also warum hast du denn da so ein Hufeisen, du glaubst doch an gar nichts, bringt doch auch gar nichts, wie passt das zu deiner Philosophie, darum sagt er, ich habe gehört, dass es auch wirkt, wenn man nicht dran glaubt. So ist das, dass wir Menschen uns auf vieles verlassen wollen, was uns Sicherheit im Leben geben soll, wo nur Christus das sein kann. Mein Fazit ist, es gibt bis heute viele Menschen, die glauben, dass sie nicht auf Jesus Christus angewiesen sind. Wir leben zu anderen Zeiten als Paulus und auch als Luther und stehen doch in der Gefahr, durch eigene Anstrengung und eigene Werke vor Gott bestehen zu wollen. Was Paulus, glaube ich, gut finden würde, wenn in der Zeitung hier, Märkische Allgemeine oder so, die Meldung stände, dass die Christen in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Mittelstraße angesichts der drohenden Wirtschaftskrisen, des demografischen Wandels, der finanziellen Engpässe, von Krankheit, Terror und sonstigen Katastrophen nicht bange wird. Warum? Weil sie Christus haben. Und solange nur Christus gepredigt wird, brauchen sie nicht mehr. Ihnen kommt es nicht darauf an, vor den Menschen gut dazustehen und bejubelt zu werden, auch wenn sie für hinterwäldlerisch oder sonst was gehalten werden. Wenn sie nur Christus haben, haben sie alles, was sie brauchen. Als Christus in das Leben von Paulus und auch von Luther trat, da hat es sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Er wollte nur noch eins. Jesus Christus immer tiefer kennenlernen, in eine immer tiefere Beziehung mit ihm zu geraten, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren. Die Kraft der Auferstehung Christi erfahren. Ich glaube, das würden wir auch gerne. Das hat Paulus immer wieder erlebt, um so tiefer mit Christus verbunden zu sein. Jesus wurde ja nicht einfach lebendig, er wurde ja verwandelt, er bekam einen neuen Körper, eine neue Kraft. Und die hat Paulus auch erfahren und anteilig in seinem Leben das erlebt. Und von dieser Kraft brauchen wir alle mehr. Da kommt auch mehr Qualität von Jesus in unser Leben hinein. Aber dann sagt er auch noch, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Gleichheit seines Todes, das ist jetzt dann doch ein bisschen ein merkwürdiger Wunsch, oder? War Paulus Masochist? Wörtlich heißt es eigentlich, ich möchte in seinen Leiden gleichgestaltet werden. Was heißt das? Ich glaube, dass das heißt, die Leiden, die Jesus erfahren hat, in gleicher Weise zu sehen und zu erleben und zu tragen, im Leiden nicht zu verbittern, sondern auch im Leiden weiter auf Gott zu vertrauen. Denn leiden muss jeder Mensch. Auch wir Christen werden ja davon nicht verschont. Aber wie wir leiden, das unterscheidet uns voneinander. Christen können im Leiden beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, wie Christus gebetet hat. Und vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun, wenn andere an uns schuldig werden. Und genau das hat Paulus gelebt. Und als er im Gefängnis ist, kann er darum Loblieder singen, in der Gleichheit der Leiden Christi. Das ist die Wahrheit, die Nachfolge auch beinhaltet, diese merkwürdige Folge, die wir manchmal übergehen, dass wenn wir mit Christus verbunden sind, dass das auch zu Problemen führen kann, zu Verfolgung. Das ist in vielen Ländern gegenwärtig ja was ganz Normales, dass Menschen mit Christi leiden, gleichgestaltet sind auch in seinen Leiden und in seiner Auferstehung. Dass um des Glaubens willen auch gelitten und gestorben wird, das ist kein Betriebsunfall, sondern das gehört auch dazu. Aber Paulus sagt, das macht mir alles nichts, wenn ich nur mit Christus verbunden bin. So radikal ist er, so viel ist ihm das wert. Und hier genau stellt sich, denke ich, die Frage an jedem Einzelnen, wie ist das mit meiner Beziehung zu Christus? Wie tragfähig ist sie eigentlich? Wie tief ist die? Wie viel ist sie mir wert? Fällt dagegen wirklich, wie bei Paulus, alles andere ab? Von diesem Kerngedanken her hat Luther dann seine sogenannten reformatorischen Prinzipien entwickelt. Allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und allein der Glaube. Und die sind nach wie vor auch in unserer Zeit bedroht. Allein die Schrift und allein Christus, das wollen ja viele nicht hören. Allein die Gnade und allein der Glaube schon eher. Aber das gehört ja mit dem anderen zusammen. Es geht ja nicht um irgendeine Gnade, um irgendeinen Glaube. Man kann die nicht einzeln haben. Ja. Und das ist wichtig, das heute wieder zu ergreifen mit Luther. Ich komme zum Schluss. Indem ich noch einmal zeigen möchte, wie sehr Luther dieses Evangelium verinnerlicht hat. Und hier sehen wir die sogenannte Lutherrose. Das ist ein Siegel, das Martin Luther ab 1530 für seinen Briefverkehr verwendet hat. Das Vorbild dazu hat er aus einem Fenster aus der Augustinerkirche in Erfurt genommen. Und Luther selber hat dieses Siegel so interpretiert: Es ist ein Merkzeichen meiner Theologie. Das erste soll das Kreuz im Herzen sein, damit ich mich selbst immer wieder erinnere, dass der Glaube an den Gekreuzigten mich selig macht. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Die schwarze Farbe des Kreuzes erklärt er dann mit der Verbundenheit der Christen mit dem Leiden und Sterben Jesu. Ganz ähnlich wie im Philipperbrief. Und dann fährt er fort: Solch Herz soll aber mitten in einer weißen Rose stehen, anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Erklärt dann auch noch die anderen Farben, das Blau und das Gold und alles im Detail. Und manchmal findet man dann noch diese Buchstaben darauf. Was hat es damit auf sich? Die ergeben zusammen das lateinische Wort vivit. Und von Martin Luther wird berichtet, dass er häufig von schweren Anfechtungen finsterer Mächte und Niedergeschlagenheit gequält wurde. Und in solchen dunklen Tagen schrieb er mit Kreide überall hin das lateinische Wort vivit. Das heißt auf Deutsch: erlebt. Also war Luther der erste Graffiti-Künstler. Das Einzige, er hat die Graffitis auf seine eigene Wohnung beschränkt. Dort war aber auf dem Tisch, an den Türen, an den Wänden, überall zu lesen, wie mit Jesus lebt. Und als man ihn fragte, was hat das denn zu bedeuten, schreibst überall wie mit, ja, da sagt er, Jesus lebt. Wenn er nicht lebte, so begehrte ich nicht auch nur noch eine Stunde zu leben. Aber Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. So sehr fühlte er sich mit Jesus verbunden. Könnten wir jetzt selber an unser Leben anwenden? Vielleicht, wenn ich euch das nächste Mal besuche, steht auch irgendwo wie mit. Aber wichtiger wäre es noch, dass es im Herzen ist. Darauf kommt es an. Und es fiel, diese Botschaft anzunehmen, der Gnade und der Liebe, fiel den Menschen damals ungeheuer schwer. Und das deutlich zu machen, hat Luther immer einen Witz erzählt, soll er erzählt haben. Und sagt, als der Salzburger Bischof in seiner Stadt, also in Salzburg, in einer öffentlichen Herberge abgestiegen war, oder war das in Lutherstadt? Naja, also in einer öffentlichen Herberge abgestiegen war und dort ein neues Testament entdeckt hatte. Habe ich nicht gedacht, haben die Gideons hier ihre Idee her? Aber jedenfalls, da entdeckt der Bischof das Neue Testament, da fiel sein Auge zufällig, denn das Buch war aufgeschlagen, auf den Spruch des Paulus in Römer 4, Vers 28, wo es heißt, wir halten dafür, dass der Mensch gerechtfertigt werde durch seinen Glauben ohne Werke. Da sagte der Bischof ganz aufgebracht, siehe, du bist auch lutherisch geworden, und warf das Buch weg. Man konnte sich nicht vorstellen, dass das wirklich Gottes Botschaft ist. Mein Fazit ist jetzt, Luther ist tot. Aber diese Botschaft lebt und ist wichtig. Es geht nicht darum, in diesem Jahr Luther zu feiern, sondern Jesus Christus. Es ist nicht wichtig, wie Luther gedacht hat. Er war ein fehlbarer Mensch und hat auch manches gedacht, was nicht gut war. Darum hat er gesagt, ich predige, also ob Christus gestern gekreuzigt worden wäre, heute auferstanden wäre und morgen wieder auf die Erde kommen würde. Jesus im Zentrum meines Lebens. Viele setzen auf Unnützes, wenn sie vor Gott bestehen wollen, was nicht standhält. Der Hauptgewinn ist allein Jesus Christus. In Christus sein. Amen.
Amen.
Ich habe jetzt mit für alle, die das wollen, nachher am Ausgang noch ein kleines Buch über Martin Luther und seine Botschaft. Wer das will, kann das kostenlos von mir erhalten. Da kriegt man auch nochmal alle Lebensdaten und wie die Zusammenhänge sind.